Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Das Wort Heiliger Schrift für die Predigt heute steht im ersten Brief des Paulus an die Korinther im 6. Kapitel. Wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden? Lasst euch nicht irreführen. Weder Unzüchtige noch Götzendiener, Ehebrecher, Lustknaben, Knabenschänder, Diebe, Geizige, Trunkenbolde, Lästerer oder Räuber werden das Reich Gottes ererben. Und solche sind einige von euch gewesen. Aber ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus und durch den Geist unseres Gottes. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist mir erlaubt, aber es soll mich nichts gefangen nehmen. Die Speise dem Bauch und der Bauch der Speise. Aber Gott wird das eine wie das andere zunichte machen. Der Leib aber nicht der Hurerei, sondern dem Herrn und der Herr dem Leibe. Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Kraft. Flieht die Hurerei. Alle Sünden, die der Mensch tut, bleiben außerhalb des Leibes. Wer aber Hurerei treibt, der sündigt am eigenen Leibe. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft. Darum preist Gott mit eurem Leibe. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, ein Satz, den ich nicht so gerne höre, weil er wahr ist. Ein Satz, den ich nicht so gerne höre, der mir aber gelegentlich gesagt wird, lautet: Die immer in die Kirche rennen, sind auch nicht besser. Die immer in die Kirche rennen, sind auch nicht besser. Das betrifft uns. Ich renne gelegentlich in die Kirche. Das heißt, in der deutschen Sprache ist das ja fein differenziert. Wenn man von in die Kirche rennen redet und nicht in die Kirche gehen, dann betrifft das immer die Verneinung. Dann wird das immer gesagt von Leuten, die es eben nicht tun, höchstens zu Heiligabend, aber das auch oft noch nicht mal. Die immer in die Kirche rennen, sind auch nicht besser. Das gilt ganz schmerzlich für die Gemeinde in Korinth. Und dabei könnte man doch die Erwartung haben, dass wenigstens unter Christen, wenigstens unter denen, die mit Ernst Christen sein wollen, die Welt noch heil wäre. Man könnte erwarten, dass wir als Menschen, die in Jesus Christus ihren Heiland gefunden und erkannt haben, dass wir durch Gottes Geist imstande sind, besser mit unserem Leben und mit unserer Welt zurechtzukommen als die Menschen drumherum. Dazu sind Religionen doch nach allgemeiner Auffassung da, dass es den Menschen, die in irgendeiner bestimmten Weise ihr Leben ausrichten, die gläubig sind, egal an was, dass die besser klarkommen, dass das hilft, dass sie in irgendeiner Weise spürbar mit dem Segen Gottes leben. Die Feststellung ist aber, wenn man Christ ist und wenn man das über ein paar Jahre bleibt, es geht uns gar nicht besser. Insgesamt, in der Summe des Lebens, Christen werden auch krank, Christen können auch arbeitslos werden, Christen machen sich auch Sorgen um die Zukunft, und wenn der Euro auseinanderfliegt, dann spielt es keine Rolle für den Wert eures restlichen Geldes im Geldbeutel, ob ihr zu einer christlichen Gemeinde gehört oder nicht. Und leider ist es auch so, dass ich mein Leben nicht meinen Nachbarn als makellos und rein von allen Flecken und aller Schuld präsentieren könnte und sagen könnte: Seht, wie heilig ich lebe. Auch die Kopfschmerzen eines Pastors kommen nicht immer nur davon, dass der Heiligenschein eine Nummer zu eng wäre, sondern das ist ganz wie im normalen Leben. Und in Korinth ist es auch schon so. Und ich bin überzeugt, dass Paulus und dass die Korinther auch schon diese netten Nachbarn hatten, die ihnen gelegentlich vorhielten, nämlich immer dann, wenn was rauskam an Verfehlung eines Christenmenschen. Oder wenn es auch nur entfernt danach aussah, die ihnen dann vorhielten, die immer in die Kirche rennen, sind auch nicht besser. Und das ist bestätigt durch die eigene Sündenerkenntnis. Wir wissen es ja. Und es geht im Zusammenhang mit der erwünschten und leider nicht immer erlebten Reinheit und Heiligkeit der Gemeinde um die Frage, wie verhalten wir uns da? Der Nachbar hat natürlich recht, wenn er mir sagt, du bist auch nur ein Sünder. Du bist nicht besser als ich. Das stimmt. Meine Nachbarn machen sogar die Kehrwoche ordentlicher als wir. Da lässt sich manches anführen, was im Sinne einer bürgerlichen Freundlichkeit und Aufgeschlossenheit und Gerechtigkeit in unserem weltlichen Sinne rühmenswert ist, an den Leuten, die gerade nicht zur christlichen Gemeinde kommen. Ich kann den Nachbarn allerdings fröhlich sagen, wenn es denn zu diesem Gespräch kommt, ich bin nicht besser. Aber ich habe einen Heiland. Wenn bei mir was schief geht, dann habe ich einen, der bereit ist, sich darum zu kümmern. Wenn mein Leben ganz und gar in der Tonne landet, dann habe ich noch einen, wenn der eigene Hund keinen Brocken Brot mehr aus meinen Händen nehmen würde, dann habe ich immer noch den Herrn Christus, der mich trotzdem lieb hat. Und wenn mein Leben, was ich nicht hoffe, aber wenn es in egal welchem Rinnstein endet, dann habe ich meinen himmlischen Vater, der mich behutsam aufheben wird und abstauben und sagen, dich kenne ich. Für dich ist mein Sohn Mensch geworden. Für dich ist der Herr Christus gestorben. Du bist erlöst. Das ist der wesentliche Unterschied. Das ist, wo unsere Sünde aufgehoben ist. In dem Sinne, dass Christus sie von uns aufhebt und für uns trägt. Und das ermöglicht in der Gemeinde, in Korinth und in Stuttgart und überall auf der Welt einen brüderlichen, geschwisterlichen, seelsorglichen Umgang mit den Mitchristen. Aber Paulus stellt auch ganz nüchtern und ganz hart fest, Ungerechtigkeit hat im Reich Gottes keinen Platz. Und er redet da nicht abstrakt von der Verletzung irgendeines Rechtsgefühls, sowas kommt ja dauernd vor, sondern er wird ganz konkret und betont und zählt auf, wer alles das Reich Gottes nicht ererben wird. Und dann kommt der knallharte Kommentar, das wart ihr, liebe Gemeinde. Das ist nicht irgendeine Aufzählung von Lastern, sondern das ist, wozu die Christenmenschen imstande waren, in Korinth und überall und zu jeder Zeit. Ungerechtigkeit hat im Reich Gottes keinen Platz. Und in diesem Abschnitt, der heute für die Predigt dran ist, wird betont der Umgang mit der eigenen Sexualität. So als Milieu beschrieben, in dem oft Dinge schiefgehen, in dem oft Menschen übergriffig werden, verletzend, in dem Menschen oft nicht gut mit sich selbst umgehen und nicht gut mit den Mitmenschen. Paulus ist nicht der Meinung, Sexualität wäre Sünde an sich, aber er weist warnend darauf hin, dass es da Dinge gibt, die nicht dienlich sind für den Christenmenschen. Warum? Paulus schreibt doch in diesem Abschnitt, alles ist erlaubt. Paulus schreibt von dem Hintergrund der großen Freiheit der Christenmenschen. Wir sind vom Gesetz Gottes frei gemacht durch Jesus Christus, weil er es für uns erfüllt hat, was wir nicht halten und erfüllen konnten. Und das Gesetz Alten Testaments spielt insofern keine Rolle für meinen Weg in den Himmel. Sondern den Himmel schließt mir der Herr Christus auf, er schenkt mir das, da ich es nicht erwerben kann. Also warum diese ausdrückliche konkrete Warnung vor Sünde. Das biblische Menschenbild, liebe Schwestern und Brüder, ist vollständig antitotalitär. Nicht, du bist nichts, dein Volk ist alles. So was denken sich Menschen aus. Nicht Kommunismus. So was ist menschliche Philosophie und Erfindung. Bedauerlicherweise werden solche Gedanken gelegentlich mal umgesetzt. Beides hat den Menschen erhebliches Leid gebracht. Nicht totalitär eingeordnet in irgendeine Menge. Es gibt zwei Ausnahmen. Aber abgesehen davon steht der Mensch als Geschöpf seinem Gott gegenüber. Er verschwindet nicht in der Menge. Wenn man eine Schulklasse oder eine genügend große Konfirmandengruppe nach irgendwas Peinlichem fragt, dann erntet man ja normalerweise ein ausdrucksstarkes Schweigen. Da muss keiner reagieren. Da kann man sich ducken. Da kann man hoffen, dass vielleicht der Nachbar oder die Nachbarin irgendeine Idee hat. Und wenn nicht, dann geht doch wenigstens die Schulstunde irgendwann vorbei. Vielleicht gelingt es, das rauszuzögern, bis es erlösend zur Pause klingt. In Gruppen kann man sich normalerweise verstecken. Gott stehen wir als einzelne Geschöpfe gegenüber. Wir sind Einzelstücke seiner Schöpfung. Damit fängt das an. Und zwar nicht irgendwie mehr oder weniger verkorkste Dinge, die von der Weltbank gefallen wären oder so. Es ist nicht vorstellbar, dass Gott, als er uns geschaffen hat, als er mich geschaffen hat, gedacht hätte, nun, heute mache ich es mal ein bisschen anders, nehmen wir etwas hiervon und ein bisschen von jenem und oh oh. So nicht, sondern wir sind Unikate, die Gott als gelungen betrachtet, unabhängig davon, wie wir uns selber in unserer Haut im Moment fühlen, unabhängig davon, was unsere Mitmenschen uns zurückmelden, wie wir auf die wirken. Gott hat uns in die Welt gesetzt als seine wunderbaren Geschöpfe. Und er will, dass wir mit ihm dieses Leben angehen, will uns begleiten und segnen auf dem ganzen Weg. Und das ist enorm ideologiekritisch. Ideologien vereinnahmen den Menschen immer, sortieren ihn irgendwie ein, stecken ihn in eine Schublade mit anderen und dann ist alles klar, wie der sich zu verhalten hat. Und wehe, einer ist in der Schublade und benimmt sich, als ob er in eine andere gehörte. Das mögen wir überhaupt nicht. Gott eröffnet uns die Freiheit, dass wir selber sein dürfen, dass wir ihm persönlich begegnen. Gott ist nicht an der Immanuelsgemeinde Stuttgart interessiert, insofern als das ungefähr 500 Karteikarten sind, sondern er liebt wunderbarerweise jeden Einzelnen hier und darüber hinaus. Es geht ihm um uns. Das ist eine ganz persönliche Sache. Aber es gibt zwei Ausnahmen von dieser Einzigartigkeit des Menschen in der Bibel. Und das eine ist die Familie und das andere die Beziehung zu Gott. Da tritt der Mensch ein in Gemeinschaft. Bei der Familie wird aus zwei Ehepartnern eine neue Einheit. Wenn Gott es gibt, gibt es noch mehr Menschen, die dann dazugehören als Kinder, als weitere Verwandte, mit denen man das Leben teilt. Aber es fängt normalerweise bei einer Hochzeit an damit, dass da zwei sind, die sich einig werden und dann mit Gottes Segen und durch seine Gabe eins werden. Ein Ehepaar ist was anderes als eine Wohngemeinschaft. Das sind nicht einfach nur zwei, die dann dieselbe Behausung nutzen, weil das praktischer ist, sondern da entsteht ein neues Ganzes. Das Gegenteil davon ist Prostitution. Scharfer Gegensatz zu dem, was bei der Eheschließung geschieht. Wenn ich zu einer Prostituierten gehe, ich rede jetzt theoretisch von dem, was ich bis jetzt nicht erfahren habe, wenn ich das mache, dann macht die Nutte ihr Geschäft und ich löse Bereiche aus meiner Persönlichkeit raus, die eigentlich eingehen sollen, die eigentlich aufgehoben sind in der Beziehung zu meiner Frau, in meiner Familie. Und die andere Ausnahme, die auch besonders erwähnenswert ist, ist die Beziehung zu Gott. Und die Bibel gebraucht wunderbarerweise für meine Beziehung zu Gott manchmal das gleiche Wort für meine Beziehung wie für meine Beziehung zu meiner Frau. Luther übersetzt das mit erkennen. Gott erkennen. Das ist nicht eine völlig verkopfte Zugangsweise zu Gott, sondern das beschreibt die Lebensgemeinschaft mit dem himmlischen Vater. Es beschreibt, dass Gott untrennbar und unauflöslich zu meinem Leben dazugehört. Ich habe meine Frau ungefähr zu der Zeit kennengelernt, als meine Ausbildung als Vikar zu Ende ging. Bei der Ordination war sie, glaube ich, nicht dabei, aber bei der Einführung in den Dienst nach der Berufung in die erste Gemeinde in Berlin. Und sie war schwer beeindruckt, weil sie den Eindruck gewonnen hat, da hat sie sowas wie eine Hochzeit erlebt. Der Pastor verheiratet mit seiner Gemeinde. Bei der Ordination ist das ähnlich. Das ist ein Bund, der in seinem Gepräge, wie wir es feiern in der Kirche, nahe liegt dem, was bei einer Eheschließung geschieht. Es ändert sich Grundlegendes. Es fängt aber in der Taufe schon an. Ihr seid teuer erkauft, schreibt der Apostel Paulus den Korinthern. Das hat er offensichtlich von unserem Taufstein abgeschrieben. Ihr seid teuer erkauft. Jesus Christus hat den entscheidenden Anfang gemacht für uns, damit unsere Beziehung zu Gott ins Reine kommt. Und damit werden wir als menschliche Kinder unseres himmlischen Vaters, damit werden wir zum Tempel unseres Gottes. Der Leib ist Tempel des Heiligen Geistes, schreibt Paulus. Das ist eine ganz wunderbare Vorstellung. Für einen Tempelbau kommt in allen Religionen, die was taugen, nur das Allerbeste in Frage. Wenn ein Tempel errichtet wird, das ist bis heute was ganz Besonderes. Ich habe zufällig mitgekriegt als junger Mensch, wie die Mormonen ihren Tempel in Friedrichsdorf gebaut haben. Da gab es schlimme Bauvorschriften. Wir haben solche nicht. Es durfte bei den Bauarbeiten weder Bier getrunken noch geraucht werden. Und die Bauarbeiter waren bei Strafe verpflichtet, auf Fluch- und Schimpfwörter zu verzichten. Also wenn sich einer auf den Finger geschlagen hätte, etwa bei den Bauarbeiten, ich weiß nicht, ob das vorgekommen ist, und er hätte sich mit einem Kraftwort Luft verschafft für sein Herz, dann hätte das die Baufirma eine hohe Konventionalstrafe gekostet, weil diese Leute Wert darauf legten, dass ihr Tempel ganz besonders heilig ist. Liebe Schwestern und Brüder, was für ein Unfug. Wie wird denn etwas in der Welt so geheiligt, dass es dem heiligen, lebendigen Gott angemessen wäre? Da können wir noch so hohe Konventionalstrafen vereinbaren. Da können wir uns noch so sehr Mühe geben, das Schimpfwort dann nicht zu sagen, sondern nur, genau, heilig, ein heiliger Tempel Gottes, werden wir durch Gottes Geist, anders nicht. Aus eigener Kraft oder Vernunft können wir es nicht, sondern nur, wenn Gott durch seinen Geist das in uns wirkt, dann können wir auch sorgfältig mit uns umgehen und miteinander leben, getragen und geprägt von der Sorge und Sorgfalt, die Gott uns gegenüber anwendet. Und der schöne Schlusssatz, ihr seid teuer erkauft, darum preist Gott mit eurem Leibe. Ihr seid, das ist Kirchengeschichte, liebe Schwestern und Brüder. Das ist nichts, um was wir uns jetzt noch bemühen müssten, sondern das ist bereits geschehen. Das liegt unserem Leben zugrunde. Und das ist das Fundament, auf das sich alles gründen kann. Von daher können wir leben. Ihr seid teuer erkauft. Nicht Forderung, sondern Voraussetzung für alles Weitere. Gott hat den ersten wesentlichen Schritt gemacht. Gott ist zu uns gekommen. in Jesus Christus. Und er begleitet und führt uns auf unseren Weg. Dann können wir die einzelnen Schritte vornehmen, teils mühsam, teils fröhlich und strahlend, aber begleitet und getragen durch unseren Herrn und Heiland Jesus Christus. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.